ARD.
SWR Kultur. Forum.
Von Mao bis Xi, 75 Jahre Volksrepublik China. Am Mikrofon ist Michael Riesel. So ganz klar ist es nicht, wann genau Mao Zedong seinen berühmten Satz gesagt hat. Ob am Tag der Staatsgründung, auf dem Platz des himmlischen Friedens oder etwas später. Auf jeden Fall sind seine Worte in die Geschichtsbücher eingegangen. Das chinesische Volk ist auferstanden. Dieses Volk, es hatte bewegte Zeiten hinter sich, Besatzung, Bürgerkrieg und jetzt die Hoffnung auf den Neuanfang mit ihm an der Spitze, Mao, dem großen Steuermann. Auf den Tag genau 75 Jahre ist das jetzt her und was sich seitdem im Reich der Mitte ereignet hat, hat es so wohl noch nie gegeben. Barbarische Gewaltexzesse und radikale gesellschaftliche Experimente, rasende Modernisierung und bleierner Stillstand, verstörend und faszinierend zugleich. Über die wechselvolle Geschichte Chinas, das Werden einer Weltmacht und was die chinesische Herausforderung für den Westen bedeutet, darüber wollen wir reden in diesem Forum. Wir, das sind der Historiker, Publizist und Buchautor Gerd Köhnen, der Journalist und langjährige China-Korrespondent Johnny Erling und von der Universität Wien die Sinologin Professorin Dr. Susanne Weigelin-Schwerzig. Frau Weigelin-Schwerzig, die Volksrepublik China feiert ihr 75-jähriges Bestehen, ein Dreivierteljahrhundert. Was an dieser Geschichte beeindruckt Sie am meisten?
Am meisten beeindruckt mich, dass die Kommunistische Partei Chinas immer noch an der Macht ist.
Warum?
Naja, Sie haben das ja vorhin schon etwas angedeutet. Die Menschen in China sind mit dieser kommunistischen Partei durch viele Tiefen gegangen. Man muss nur daran denken, dass die schlimmste Hungersnot des 20. Jahrhunderts sich sehr wahrscheinlich in China abgespielt hat zwischen 1959 und 1961. Wir wissen nicht genau, wie viele Menschen verstorben sind. Manche sagen 45 Millionen. Da wird dann sehr viel dazu gerechnet. Ich bin so ein bisschen vorsichtig und sage, ich halte mich an die einzige offizielle Zahl, die es dazu gibt. Die sagt 17 bis 20 Millionen. Also man würde denken, dass wenn eine kommunistische Partei an die Macht gekommen ist und sagt, jetzt soll es den Menschen besser gehen und sie schickt 17 Millionen Menschen wissentlich in den Tod, denn Mao Zedong hat vom ersten Tag an gewusst, dass es diese Hungersnot gibt. Na, dann würden ja vielleicht die Leute aufstehen und sagen, mit dieser Partei wollen wir nichts mehr zu tun haben. Wir müssen jetzt nochmal kämpfen, um eben eine bessere politische Konstellation herzustellen. Das haben die Chinesen nicht getan. Und die Kulturrevolution ist eine noch kompliziertere Konstellation, weil sie ja gekennzeichnet ist dadurch, dass eigentlich kein Mensch, der damals in China lebte, es sei denn, er führte oder sie führte ein Eremitendasein, sich dieser Revolution entziehen konnten. Alle waren dabei. Alle haben mitgefehlt, alle haben ihre moralischen Prinzipien irgendwann einmal über Bord schmeißen müssen. Und auch nach dieser Kulturrevolution ist die Kommunistische Partei Chinas nicht in die Knie gegangen, sondern hat durch den Beschluss von Reform und Öffnung nochmal die Bevölkerung versucht, über diesen wahnsinnigen, Sie haben das vorhin auch erwähnt, Modernisierungsschub und Wohlstandsschub an sich zu binden. Also das ist schon interessant, ja, wenn man dann auch bedenkt, 89 Panzer auf dem Tiananmenplatz. Trotzdem bleibt die Kommunistische Partei Chinas im Sattel. Also so nach dem, was wir so als westliche Menschen normalerweise denken, ist das erstaunlich. Mhm.
Herr Köhnen, zum Vergleich, das kommunistische Imperium der Sowjetunion wurde 74 Jahre alt, bevor es zerbrochen ist. Die Volksrepublik China ist jetzt ein Jahr älter und immer noch da. Warum?
Ja, das hängt sicher schon damit zusammen, dass die Sowjetunion in größerem Maße ein altes Vielvölkerimperium war. Das ist China zwar auch, aber doch mit einer han-chinesischen Kernbevölkerung, also in dem Sinne kompakter. Man kann sich auf diese Stabilität der Vor-China tatsächlich eben nicht leicht einen Reim machen. Ja, man darf ja als Historiker das Staunen nicht verlieren. Und meines Erachtens muss man von der ganzen Geschichte Chinas her auch die Geschichte des Kommunismus im 20. Jahrhundert nochmal neu betrachten. Denn was man 89 so leicht sagte, Ende des Kommunismus, davon kann so keine Rede sein, sondern das ist noch dieselbe kommunistische Partei. Nur was bedeutet überhaupt dieses geheimnisvolle Wort Kommunismus? Ja? Ist neu zu definieren.
Werden wir gleich drüber reden, Herr Erling. Aber jetzt ist erstmal das eine ja die Perspektive der Machthaber, der Partei, die die andere, das ist die des Volkes, das da angeblich vor 75 Jahren auferstanden ist. Mittlerweile leben in China rund 1,4 Milliarden Menschen. Was meinen Sie, feiern die da heute an diesem Jahrestag gerne mit?
Ja, auf jeden Fall. Denn sie müssen auch feiern. Es ist ja 7 Tage freigegeben. Das ist Nationaltag. Also Nationalfeiertag ist immer mit einer Woche Ferien verbunden. Zugleich ist dieser Feiertag ganz besonders und auch neu nur unter die Parole gestellt worden, rot und patriotisch. Das ist so eine neue Mobilisierungsparole, und zwar aus dem simplen Grunde, weil im Augenblick, was Frau Weigelin-Schwirzig bereits gesagt hatte, es große Probleme gibt wirtschaftlich und in vielen anderen Dingen, so lenkt man sehr gut ab. Zwei Bemerkungen, die mich an diesem 75. Jahrestag doch sehr finde ich sehr faszinierend. Als vor 75 Jahren tatsächlich Mao Zedong auf dem Tiananmenplatz sagte, China ist auferstanden, da war das derselbe Mann, der heute nach wie vor mit einem großen Foto auf diesem Tiananmenplatz hängt, dessen Bild oder Porträt auf allen Papier-Geldscheinen erst nach seinem Tod gedruckt werden. Also der omnipräsent ist. Und das gibt es wohl in keinem anderen Land der Welt. Stellen Sie sich vor, in Moskau würde immer noch Stalin hängen oder in Deutschland würde Konrad Adenauer irgendwo stehen. Also das ist auch schon mal interessant, dass das geblieben ist. Und dann greife ich auf, was Herr Köhnen gesagt hat. Diese Frage der Stabilität ist ja auch etwas, was offenbar die chinesische Führung derzeit auch ein bisschen ausspielt. Denn die nennt ja, es gäbe zwei große Wunder, die China geschafft hat, nämlich schnelles Wachstum. Und das zweite große Wunder, langfristige Stabilität. Und zum schnellen Wachstum, das ist ja im Augenblick etwas angeknackst oder steht in Frage. Und zur Stabilität ist natürlich eine Stabilität, die auch gewährleistet wird durch einen gigantischen Sicherheitsapparat, wie man ihn zurzeit in keinem Land der Welt sonst sehen kann.
Frau Weigelin-Schwirzig, das, was Herr Erling gerade gesagt hat, die Menschen in China, die feiern da heute mit, weil sie es müssen. Das ist ja so ein bisschen auch die Einstellung oder der Blick, den wir im Westen auf China haben. Wir denken dann an Zensur und Überwachung, an Umerziehung und Entmündigung, eben an das Leben in einer Diktatur. Würde das denn die Mehrheit der Chinesen auch so sehen, dass sie in einer Diktatur leben und unter ihr leiden?
Also ich glaube, die wissen ganz genau, dass sie in einer Diktatur leben. Ob sie das immer als Leiden empfinden, das ist eine andere Frage, denn wir haben vorhin schon gehört, dass diese Konstellation in China außerordentlich kompliziert ist. Und ich würde also anders als Herr Köhnen sagen, dass diese Konstellation zwischen der han-chinesischen Majorität und der Minorität der Minderheiten in China auch ein Aspekt ist, den man eben gerade erkennen muss als ein sozusagen Stabilisierungsfaktor. 6% der Bevölkerung in China sind nicht Han-Chinesen, aber sie wohnen auf 60% des Territoriums. Dieses Territorium ist genau das, wo China seine wichtigsten Rohstoffe hat. Also die Rohstoffe, die China in alle Welt verkauft oder jetzt manchmal auch nicht mehr verkauft. Also zum Beispiel seltene Erden. Das heißt also, wenn wir dort, und man muss ja auch bedenken, dass diese Minoritäten am Rande des chinesischen Reiches leben, wenn die anfangen, unangenehm zu werden, wie zum Beispiel die Uiguren in Xinjiang, dann fühlt sich die han-chinesische Majorität mehr oder weniger stark und auch mehr oder weniger stark durch die Propaganda unterstützt, bedroht. Und die Kommunistische Partei Chinas als eine han-chinesische Organisation ist die beste Form des Schutzes gegen diese ja nicht erst in letzter Zeit mal ihren Widerstand gegen China zeigenden Gruppen am Rande, sondern das ist ja eine Geschichte, die die gesamte chinesische Geschichte durchzieht, dass die nomadischen Völker aus dem im Norden Chinas, dass die eben eine Bedrohung für das Wohlbefinden der han-chinesischen Majorität darstellen. Und das ist eine Spannung, die in diesem Staat steckt, die dazu führt, dass die han-chinesen eher sich der Herrschaft der Kommunistischen Partei unterwerfen, als das Risiko einzugehen, dass es wohl möglich zu einer nicht beherrschbaren Situation auch zwischen den Minoritäten und der chinesischen Majorität kommt.
Herr Köhn, Sie haben das Stichwort schon ins Spiel gebracht. Wir reden von China nicht nur als von einer Diktatur, sondern von einer kommunistischen Diktatur. Marx hat die kommunistische Gesellschaft ja mal als eine beschrieben, die es mir möglich macht, heute dies, morgen jenes zu tun, morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade Lust habe. Was ist in China denn heute noch kommunistisch?
Naja, dieses Marx-Zitat ist vielleicht nicht das Maßgebliche, das hat er ganz früh mal so hingeschrieben und hat noch viel von einer Romantik, da hat er sich selber diesen Begriff Kommunismus, der ja so in der Zeit plötzlich aufgekommen war, sich selber so ein bisschen zurechtgelegt. Das relevantere Zitat von ihm ist ja im Manifest der Kommunistischen Partei enthalten, nämlich, dass es um eine Gesellschaft geht, in der die freie Entfaltung eines jeden Menschen die Bedingung der freien Entfaltung aller ist. Das ist ein Satz, den würde ich auch heute noch unterschreiben. Ein großartiges Ziel, mit dem aber die ganze Realgeschichte des Kommunismus im 20. Jahrhundert nie irgendetwas zu tun gehabt hat. Also ich rechne den Kommunismus ab Lenin. Und Lenin hat eben gesagt, die Essenz des Kommunismus, die Diktatur des Proletariats, vertreten durch seine Partei und die Aufgabe. Das ist eigentlich die ganze Essenz des Kommunismus im 20. Jahrhundert, ja, ist der Versuch, von einem leitenden Zentrum her, mit einem überlegenen Kenntnis von allem in der Welt und der Geschichte her, eine ganze Gesellschaft in ein eisernes Band zusammenzufassen, aber nicht nur das, sondern zu formen und zu lenken. Ja. Das ist eigentlich das, was in anderen Ländern eklatant gescheitert ist, was in China aber nach wie vor ja der Fall ist. Also in dem Sinne ist es noch dieselbe kommunistische Partei. Und Mao, wenn ich den Satz nochmal aufnehmen darf, sagt doch gar nicht, als er die vorher China proklamiert, das Proletariat, das chinesische Proletariat ist auferstanden. Nein, er sagt, die chinesische Nation ist auferstanden. Ja, und das ist der Bezugspunkt in einer alten Reichsgesellschaft, in der Kommunismus eigentlich eher ein Mittel ist, um alle Ressourcen dieses Landes unter der Führung einer aufgeklärten Führerschaft zusammenzufassen und zu mobilisieren für die Zwecke des Ruhmes auch dieses großen Chinas.
Herr Erling, Kommunismus als Herrschaftstechnik?
Ja und nein. Also was zum Beispiel gestern auf dem Tiananmenplatz wurde, diese große Zeremonie ist abgelaufen, dass die gesamte Parteiführung den Märtyrern, die also in dieser Revolution, dieser 75 Jahre gestorben sind, für die Revolution eine Ehrenkränze legen. Und das Ganze wurde aber eingeleitet, wurde natürlich live im Fernsehen übertragen, riesengroße Veranstaltung, wurde eingeleitet durch den Aufmarsch von Jugendlichen, also jungen Pionieren, wie sie immer noch genannt werden in China, die dann alle das Lied anstimmten, wir sind die Nachfolger des Kommunismus. Also mit anderen Worten, diese kommunistische, theoretische Verbrämung des Ganzen liegt natürlich bleiernd über diesem System. Und früher, vor 10, 20, 30 Jahren, kamen westliche Geschäftsleute, die wir ja auch alle getroffen haben, und sagten, was ist denn an diesem Land noch Kommunismus? Das ist ja gar nicht kommunistisch und ähnliche Dinge, weil sie eben das gleichsetzten mit den damaligen Zuständen in der Sowjetunion, DDR, jedenfalls den wirtschaftlichen. Aber es ist so, dass, und das ist das interessante Phänomen, dass gerade unter der Herrschaft des neuen Staatspräsidenten und Parteichefs und Militärführer Xi Jinping, dass eine Renaissance des Kommunismus gegeben hat. Und der Xi Jinping selber ist ein wirklich überzeugter, meiner Ansicht nach überzeugter, gläubiger Anhänger dieser ganzen Ideologie auf seine Art. Er vermischt sie natürlich mit China und er vermischt sie mit der chinesischen Kultur und der chinesischen Tradition und macht daraus dann ein angeblich bombenfestes neues System. Und das ist seine Weiterführung. Aber er ist überall immer wieder, sagt er, ja, es wird lange dauern und so weiter, aber da halten wir dran fest. Das ist also auch neu und er hat auch entsprechend, seitdem er 10 Jahre dieses Land beherrscht, die Weichen gestellt. Und das ist tatsächlich wieder ein Thema, ohne dass wir wissen, wo wir es fassen können.
Dabei muss ich ganz kurz mal korrigieren. Interessanterweise spricht die Kommunistische Partei Chinas an keiner Stelle davon, dass dieses Land sich in der Phase des Kommunismus befindet. Sie folgen da einer ganz dogmatischen Auslegung, die sagt, also der Kommunismus ist ja praktisch eine klassenlose und damit auch herrschaftslose Gesellschaft. Die Menschen brauchen den Staat nicht mehr, weil es keine Widersprüche zwischen ihnen gibt. Wir sind im Sozialismus. Und jetzt erklären Sie auch Ihren ganzen komischen Sozialismus, den wir gar nicht so als Sozialismus erkennen können, damit, dass also zumindest bis zum Machtantritt Xi Jinpings sich China in einer Frühphase des Sozialismus befand, wo die Industrialisierung erst so weit vorangetrieben werden muss, bis das gesellschaftliche Niveau oder das Niveau der Produktionsbeziehungen und der Produktivkräfte so weit erreicht ist, wie Marx sich das vorgestellt hat, bevor er seinen romantischen Blick auf den Kommunismus gestellt hat. Also weil China eben immer noch kein reiches Land war, war es zwar unter Führung der Kommunistischen Partei sozialistisch, aber es ist bis heute, selbst unter dem weisen Führer Xi Jinping, noch immer nicht kommunistisch. Und das muss man vielleicht auch mal wissen.
Ja. Das ist völlig richtig. Allerdings beschreibt es nur den Ist-Zustand und nicht den Zustand, der sein soll. Und wenn man da wieder den Herrn Xi Jinping zitiert, dann ist das der Zustand, den er erreichen will, wenn es auch lange, er spricht sogar manchmal von 70 Generationen, die das noch dauern wird oder ähnliche Dinge. Aber das ist auf der Tagesordnung, während das ja in anderen Staaten und Ländern irgendwie nur noch so eine Art Lippenbekenntnis war und in keiner Weise wichtig. Und auch der Eid, den sie auf die Partei schwören, all diese Dinge ist wieder da und es wird wieder. Die Frage ist, was für eine Konsequenzen hat das eigentlich? Und vor allen Dingen, was für Konsequenzen hat das dann eigentlich, wenn der Herr Xi mal nicht da sein wird. Aber der entscheidende Punkt ist nach wie vor, das steht auf der Tagesordnung dieser kommunistischen Partei mit ihren übrigens über 100 Millionen Mitgliedern. Das hat es auch noch nicht gegeben. Jetzt zum 75. Jahr können sie den 100-millionsten feiern, wenn sie das denn tun wollen. Aber dass 100 Millionen Menschen dieser 1,4 Milliarden Bevölkerung in der Kommunistischen Partei sind, ist schon irgendwie absurd. Und das Zweite, diese 1,4 Millionen Milliarden Menschen werden aufgrund einer völlig verfehlten Ein-Kind-Politik nach den UNO-Berechnungen allem anderen spätestens im Jahre 2100 nur noch ungefähr 800 Millionen sein. Und das ist ein interessantes Ergebnis, weil das Ergebnis bedeutet, dass wir uns viele Vorstellungen von China abschminken müssen. Zum Beispiel, es ist nicht mehr das bevölkerungsreichste Land der Welt. Indien ist heute das bevölkerungsreichste Land der Welt. Und die Bevölkerung geht drastisch zurück.
Ich möchte mit Ihnen eine kurze Zeitreise machen. Frau Weigelin-Schwierzig, Herr Erling, Sie sind Mitte der 70er nach China gereist als Teil einer Gruppe von Austauschstudenten. Das war die Zeit, da war Mao schon ein alter Mann, aber immer noch an der Macht. Was war das denn für ein Land, in das Sie damals gekommen sind?
Urkomisch. Urkomisch, aber unheimlich herausfordernd. Ja, wenn ich so vergleiche, was meine Studierenden in China gelernt und erlebt haben in dieser Phase vor Xi Jinping, dann muss ich sagen, ich weiß nicht, ob der Herr Erling das auch so erinnert, aber ich hatte das Gefühl, dass wir innerhalb kürzester Zeit irgendwie begreifen mussten, wie wir sowohl immer außerhalb dieses politischen Systems uns positionieren mussten und gleichzeitig doch relativ genau verstehen mussten, wie dieses politische System funktioniert, damit wir keine Fehler machen, keine Leute gefährden, indem wir irgendwelches Zeug sagen, was vielleicht damals nicht angebracht war. Und gerade gestern habe ich wieder mit Studierenden darüber gesprochen, wieso können wir, die wir damals in China waren, so genau Äußerungen, schriftliche Äußerungen, die zum Beispiel in China in der Zeitung gemacht werden oder so, lesen, interpretieren, verstehen, was zwischen den Zeilen steckt. Das war damals die esoterische Form der Kommunikation innerhalb der Führungsklicke. Und der Herr Erling und ich, wir haben dort ja Philosophie studiert, das heißt Marxismus, Leninismus und Mao Zedong-Ideen. Wir sind also mit allen Wassern gewaschen, weshalb ich Ihnen vorhin auch erklären konnte, warum China eben nicht im Kommunismus, sondern im Sozialismus ist. Wir haben also da auch Mao-Speak gelernt, also in der Sprache zu sprechen, in der chinesische Funktionäre bis zum heutigen Tag sprechen. Und wir erkennen das natürlich auch sofort, wenn jemand zu uns spricht. Während viele Menschen, die durch diese Schule nicht gegangen sind, eben dachten, die Kommunistische Partei existiert nur noch dem Namen nach und hat ansonsten eigentlich mit ihrer Ideologie nichts zu tun. Und erst durch Xi Jinping sind sie jetzt wieder aufgewacht.
Also ich war damals wesentlich blauäugiger als die Susanne Schwierzig. Ich kam eigentlich mit ziemlich großen Augen in eine Stadt, die ganz anders war, als ich sie mir vorstellte, aus den Dingen, die ich da in Deutschland gelesen hatte.
Was haben Sie sich denn vorgestellt?
Ich hatte mir vorgestellt, dass das irgendwie ein großes politisches Zentrum ist mit gigantischen Aufmärschen und anderen Dingen. Und was ich da sah, war erstmal eine sehr landwirtschaftliche Stadt. Das war noch eine Agrarstadt. Also unsere Universität Peking, die so berühmte, und die Spracheninstitute und so, waren alles in einer Gegend. Die heute ist das ein High-Science-Zentrum, aber damals war das Landwirtschaft. Das waren hauptsächlich Felder und ähnliche Dinge. Nur der eigentliche Kern Pekings, die eigentliche Innenstadt, als es noch die ganzen Autobahnringe und alles nicht gab, die war eben städtisch und war eben eine Weltmetropole. Aber drumherum war es Bauernland.
Herr Köhnen, das war die Zeit, ich habe das schon gesagt, Mao, ja, kurz vor seinem Tod, fast 30 Jahre hat er sich an der Macht gehalten. Wie hat er das geschafft?
Das war schon im Verhältnis zu anderen kommunistischen Parteien in dem Sinne innovativ, dass er, das hatte ja auch fast etwas anarchistische Elemente, die Mobilisierung der Massen gegen den eigenen Machtapparat. Ja. Das war genau genommen natürlich letztlich eine terroristische Säuberung, die man von mir aus mit Stalinismus vergleichen kann. Und auch beim Stalinismus sollte man nicht unterschätzen, dass es dort auch Elemente der Massenmobilisierung gab gegen die, die eben alles zu verantworten hatten, was jetzt gerade nicht gut war und was die Leute wirklich bedrückte. Also es gab schon reale Beschwerden und Gravamen da drin, aber trotzdem war das alles eine Sache der Geheimpolizei, der nächtlichen Abholung von ein paar Schauprozessen und so weiter. Das war eine Art der Säuberung, die ja auch schon in der Revolutionszeit geübt worden ist, wo die Massen ein Scherbengericht halten über die Schüler, über ihre Direktoren und die Studenten, über ihre Lehrer. Und dadurch sind aber auch alle gebunden an diesen Plan der Partei. Ja, das ist eine Bindung fast durch Blut auch, durch Fanatisierung, aber auch durch Blut, auch durch eine sterile, hysterische Erregung. Und diese seltsame Bindung, die da entstanden ist, Herr Xi Jinping selber wäre ja ein gutes Beispiel. Ja, der ist ja knapp entkommen als Vater eines ebenfalls Angeklagten, alten Parteikaders. Ja. Was das psychologisch macht, das beschäftigt mich eigentlich nach wie vor. Jetzt mit Deng Xiaoping und so ist ja das alles dann abrupt umgestellt worden. Das ist ja auch so etwas Irres. Ja. Also gerade war Maoismus, alle schwenken die roten Büchlein und jetzt kommt Deng Xiaoping und mit 3-4 Sprüchen legt er den Hebel um und verbraucht nur ein Minimum an Ideologie. Unter Xi sehen wir wieder eine Reideologisierung.
Frau Weigelin-Schwirzig, für viele im Westen, da ist Mao ein Massenmörder, der mit seinen gesellschaftlichen Großexperimenten Millionen von Menschen auf dem Gewissen hat, der sein Land terrorisiert hat. Dieses Bild als Verbrecher, als brutaler Despot, wird das der historischen Figur Mao gerecht?
Ich nenne ihn einen roten Populisten. Und zwar genau das, was vorhin Herr Köhnen gesagt hat. Also Maos Kunst des Regierens besteht darin, dass er immer wieder die Bevölkerung mobilisiert hat gegen diejenigen in der Partei und in den Eliten, die ihm an den Kragen wollten. Und dabei hat er der Bevölkerung gewisserweise eine Chance gegeben, ihren Unmut über die Eliten immer wieder in Form dieser Massenkampagnen loszuwerden. Und gleichzeitig haben aber auch viele gelernt in diesen Massenkampagnen, dass wenn sie nicht mitmachen, sie selber zum Opfer der Kampagne werden. Ja, und diese interessante Form des Regierens hat Mao Zedong eben als großer charismatischer Führer, der aus der Revolution hervorgegangen ist und von seiner eigenen Partei auch stilisiert wurde als charismatischer Führer. Das hat er sich zugetraut, dass er die Massen quasi im Griff hat. Und er hat ja das selber auch formuliert, man muss immer hören, was die Massen wollen. Also aus den Massen schöpfen und in die Massen hineintragen. Und damit war eben auch jedes irgendwie führende Mitglied der Kommunistischen Partei Chinas tagtäglich der Gefahr ausgesetzt, plötzlich eben ein Shitstorm von Massenbewegung ausgesetzt zu sein. Und das ist meiner Meinung nach der Grund, warum er geschafft hat, die Leute bei sich zu halten.
Ja, um das von Herrn Köhn nochmal aufzugreifen, das ist schon erstaunlich, dieser Wandel innerhalb kurzer Zeit, ohne dass man jemals irgendwelche Lehren oder Nachdenken provoziert oder irgendwelche Selbstkritik oder die wirkliche Selbstkritik ist. Ich meine, die großen Kampagnen, die Mao immer wieder initiiert hat, nehmen wir diese Kampagne gegen die Rechtselemente,
das sind also gegen
Intellektuelle und andere, die immerhin 500.000 Menschen zu Strafgefangenen machte und zu Verurteilten machte. Danach war wieder alles okay und da konnte sie wieder mobilisieren. Was die Leute in ihrem Innersten dachten, ist eine andere Frage. Mhm. Aber dann kam schon wieder die nächste Bewegung, nämlich diese große Volkskommunenbewegung, von der gerade die Frau Weigelin-Schwirzig gesagt hat, dass da ungefähr mindestens 18 Millionen, wahrscheinlich 35 Millionen Menschen verhungerten. Und dann ging es trotzdem wieder aufwärts, wenn man den Leuten nur hinwarf, ihr dürft jetzt eigene Parzellen bestellen und so weiter und schon wieder. Und dann ging das in die Kulturrevolution rein, auch ungefähr 3 Millionen Tote. Soweit ist auch die Bezeichnung Massenmörder, ist zwar sehr plakativ, aber durchaus berechtigt. Aber dass all diese Dinge passierten, dass man die Leute faktisch so und so und so immer wieder umpolen konnte und das gelang, die Leute damit durchkamen, ist eine der Dinge, die wirklich, wie Herr Köhn auch sagte, die noch wirklich uns unerklärlich sind. Und das gilt übrigens auch für das, was der Deng Xiaoping dann gemacht hat, der ja auch kein lupenreiner, in Anführungsstrichen, Reformer oder sowas war, sondern dann eben auch zum Beispiel diesen 4. Juni 1989 dieses Massaker zu verantworten hat. Und dann wiederum Herrn Xi, der nun auch wieder alles umdreht, wo man sich nicht vorstellen konnte, dass eine relativ offene Gesellschaft der 80er Jahre, die wir ja alle erlebt haben, wo es viele Diskussionen gab, wo Millionen Chinesen aufbrachen, auch zum Beispiel ins Ausland, ganz wörtlich, die da hingingen und Zugang zum Ausland und zu allem hatten, plötzlich wieder eingeordnet werden in die Gesellschaft, ob sie das für gut halten oder nicht, ob sie darüber schimpfen oder nicht und die sich so verhalten müssen. Xi hat das nicht nur re-ideologisiert, wie das Herr Köhn gerade gesagt hat, sondern er hat auch zum Beispiel die gesamten Schulen, Universitäten, alles wieder ausgerichtet auf Gleichförmigkeit, ohne dass es zu nennenswerten großen Protesten kam und das in einer Bevölkerung, die doch schon so viel erlebt hat. Also das ist schon was Faszinierendes.
Ja, wenn wir es mal mehr von der Gesellschaft her auch sehen, vom Sozialprodukt pro Kopf her, hat es sich von den 1970er Jahren bis heute verdreißigfacht. Sozialprodukt ist ein blöder Begriff, es geht ja eigentlich um die stoffliche Existenz der Gesellschaft, ja, den Stoffwechsel der Gesellschaft, wie wir als marxistisch Gebildete mal gesagt haben. Ja, der Ausdruck ist ja eigentlich ganz gut. Was macht das überhaupt mit Menschen? Dann die Ein-Kind-Familie. Das war nicht nur ein ungeheuerlicher Eingriff in auch die Intimsphäre, die Privatsphäre, die Biologie im Grunde, jedes einzelnen Menschen und der Gesellschaft als Ganzer, ja. Sondern das war ja auch eine völlige Veränderung. Familie war doch in China das A und O jeder alten Gesellschaftsordnung. Wenn ich zu dem Kommunismus nochmal zurück will, Kommunismus in Chinesisch heißt doch einfach große Gemeinschaft oder sowas, eine Familie. Ja, also es war ja immer ein Familienbild auch des Staates als Idealbild. Und die Familie war auch religiös und in jeder Hinsicht ganz zentral. Völlige Auflösung der Familienstrukturen und so weiter. Also diese Gesellschaft ist 3, 4, 5, 6, 7 Mal umgewälzt worden und das in einem rasenden Entwicklungsstrom. Und insofern, man kann das Ganze ja auch von der Partei her mal so sagen, man lässt die Dinge los, man lässt sie laufen, man weckt auch produktive Potenziale. Das war ja nicht die Partei, das waren ja Millionen, hunderte Millionen von Menschen, die aktiv wurden, die dieses Sozialprodukt geschaffen haben, die diese Veränderung geschaffen haben. Aber man steuert es von oben her und entmündigt die Menschen. Das ist eigentlich das Zentrale. Es ist immer noch eine Entmündigung einer eigentlich schon sehr modernen und differenzierten Gesellschaft.
Ich möchte da gerne noch mal was zu sagen. Also im Grunde kann ich Ihnen vollkommen zustimmen, Herr Köhn. Aber wir dürfen nicht unterschätzen, wie stark die chinesische Gesellschaft ist.
Wie stark?
Also wenn man mal unter chinesischen Bauern gelebt hat, wie ich übrigens, Herr Erling auch, und wenn man ein bisschen sich mit diesen ja über lange Zeit die Mehrheit der chinesischen Bevölkerung stellenden Menschen beschäftigt hat, dann merkt man, wie schwierig das ist, von Staatsseite aus diese Menschengruppe auch nur einigermaßen zu disziplinieren. Ja? Mhm. Und das ist nämlich der Grund dafür, dass wir ein Hin- und Herschwanken haben in China zwischen einer Situation, wo der Staat mit allen Mitteln versucht, die Gesellschaft an sich zu binden und das auch zu tun, indem er sie kontrolliert, indem er sie bestimmte Leute privilegiert, andere nicht und so weiter. Wir hatten vorhin auch über diese Massenbewegungen gesprochen. Die muten so anarchistisch an. Die sind natürlich orchestriert und die sind so gelenkt, dass man eigentlich keine Chance hat, sich davon abzuwenden. Aber dann gibt es Situationen, und die haben wir seit 1978 miterlebt, in dem plötzlich die Gesellschaft ihre Chance ergriffen hat, sich gegen die Übermacht des Staates zu wehren. Man muss nur wissen, dass diese ungeheure Aufholjagd wirtschaftlicher Art, dass die ja im Wesentlichen von der sich ab den 90er Jahren entwickelnden Privatwirtschaft ermöglicht wurde. Ja, bis vor kurzem war es noch so, dass 60% des jährlichen Wirtschaftswachstums in der Volksrepublik China auf die Aktivitäten der Privatwirtschaft zurückgehen, dass 70% der Bevölkerung angestellt war oder gearbeitet hat im privatwirtschaftlichen Kontext. Dass das jetzt alles wieder zurückgenommen wird, hat mit dem zu tun, was Herr Erling ganz am Anfang auch gesagt hat, wir haben jetzt eine große rote patriotische Bewegung. Warum? Weil unser Potenzial, jetzt aus dem Blickwinkel der Kommunistischen Partei gesprochen, die Bevölkerung durch wachsenden Wohlstand an die Herrschaft der Kommunistischen Partei zu binden, sinkt, wenn die Wirtschaft nicht wächst. Und genau in der Situation muss ich ideologisch aufrüsten, um den Menschen andere Gründe zu geben, sich an die Herrschaft der Kommunistischen Partei zu binden, um nicht zu sagen, sich zu unterwerfen. Ja? Und jetzt wird natürlich zunehmend diese ungeheure Gefahr von außen, gegen die wir uns patriotisch aufstellen müssen, ja, die wird jetzt also benutzt, um diese Problematik, dass man auf anderem Wege die Bevölkerung nicht an sich binden kann, damit zu reparieren.
Herr Köhn, ich möchte noch mal ganz kurz auf die ungeheure Aufholjagd zu sprechen kommen, von der Frau Weigelin-Schwirze gesprochen hat. Wir sind da ja Ende der 70er Jahre an einem entscheidenden Moment in der chinesischen Geschichte. Da verändert sich grundlegend etwas. Das Land öffnet sich, die Wirtschaft wird reformiert, weniger kollektivistisch, mehr marktorientiert und Millionen Menschen schaffen in den darauffolgenden Jahrzehnten den Sprung aus der Armut und der Grundstein für den Wohlstand, der heute in China herrscht, wird gelegt. Warum hat sich denn diese Öffnung auf den wirtschaftlichen Bereich beschränkt? Warum, mit anderen Worten, ist China heute keine Demokratie?
Naja, Öffnung hat sich nicht nur auf den wirtschaftlichen Bereich beschränkt. Es strömen die Chinesen heute in alle Länder der Welt, studieren und so weiter. Das ist schon auch eine Öffnung. Ich meine, diese Explosion von produktiven Potenzialen kam auch wirklich von unten. Deng Xiaoping musste ja wirklich nicht viel mehr tun, als die Leute machen zu lassen. Ja, aus diesen Zwangsvergemeinschaftungen rauszutreten, sie machen zu lassen, kleine Hinterhoffabriken und so weiter und das alles zu steuern. Das war tatsächlich schon ein ganz großer Aufbruch mit der Folge, was wir gerade besprochen haben, aber auch der Atomisierung durch die Ein-Kind-Familie und so weiter und natürlich alles unter der Kontrolle des Staates. Dass der Xi jetzt wieder so auf die Reinstitutionalisierung der Partei als Zentrum von allem setzt, ist gerade eine Reaktion auf die Prozesse, die stattgefunden haben in dieser großen Aufschwungphase einer Pluralisierung, einer sozialen Verselbstständigung. Und jetzt soll das wieder im Zeichen des chinesischen Traums, des großen patriotischen Aufbruchs, alles wieder eisern zusammengebunden werden. Und was ich noch viel beängstigender finde, alles das, was als ein System von Überwachung geschildert wird, ist meines Erachtens darüber hinaus der Versuch, eine ganze Gesellschaft so entwickelt, wie sie ist, zu steuern, tatsächlich in ihren sozialen Verhaltensweisen zu konditionieren und zu steuern. Das ist das eigentlich Beängstigende, was auch über einen klassischen Begriff einer Diktatur und selbst einer kommunistischen Diktatur hinausgeht.
Ja, Patriotismus, um mal die Definition jetzt zu geben, ist ja nicht nur Liebe zum Land, sondern hier ist ja eine Dreierkombination gewählt. Nämlich es ist Liebe zur Partei, Nummer eins, Liebe zum Land, also ich bin Chinese, das ist China. Und das dritte ist jetzt, was der Xi einführt, Liebe zur glorreichen Vergangenheit Chinas, über 5000 Jahre Zivilisation und so weiter, Alleinstellungsmerkmal. Ja. Diese drei zusammen ergeben also dieses Gemisch, das also die Besonderheit oder das Alleinstellungsmerkmal für China sein soll.
Aber Xi Jinping sollen wir auch lieben.
Auf jeden Fall. Liebe zur Partei bedeutet ja auch Liebe zum Zentralkomitee. Und der Kern des Zentralkomitees ist Liebe Xi Jinpings.
Frau Weigelin-Schwierzig, ich möchte gerne nochmal auf meine Frage zurückkommen, nämlich die nach mehr Demokratie. War das denn, ich meine, das wurde von westlicher Seite lange gehegt, diese Hoffnung, China würde Kurs nehmen auf mehr Demokratie wagen. War das denn immer schon eine Illusion?
Ja. Allerdings muss man Folgendes dazu sagen. Das bedeutet nicht, dass es nicht viele Menschen in China gäbe, die gerne dieses politische System in China schrittweise und ohne Bürgerkrieg in eine, sagen wir mal vorsichtig, demokratischere Form des Regierens überführen würden. Es hat seit 1949 und auch schon vorher innerhalb der Kommunistischen Partei und in ihrem unmittelbaren Umfeld immer sehr viele Menschen gegeben, die gemeint haben, dass man auch in so einem riesigen Land wie China demokratische Verhaltens- und Vorgehensweisen vor allen Dingen innerhalb der Kommunistischen Partei Chinas in irgendeiner Form realisieren müsste. Diese Menschen sind in den letzten Jahren systematisch an den Rand des politischen Systems gedrückt worden, wenn sie nicht sogar ausgeschaltet wurden. Und der Grund besteht darin jetzt aktuell, dass eben Herr Xi Jinping auf dem 20. Parteitag uns erklärt hat, dass China ein Land ist, das von außen umzingelt wird. Und wenn man das übersetzt in unsere Alltagssprache, dann heißt das, wir müssen uns auf einen Krieg vorbereiten. Gleichzeitig müssen wir aber auch wissen, dass wenn wir von Kriegsvorbereitung sprechen, dass es falsch wäre zu sagen, die wollen jetzt einen Krieg anfangen, weil sie ganz deutlich immer wieder machen, dass sie sich nicht einen Krieg aufzwingen lassen wollen. Ja? Also mit anderen Worten, man stellt sich darauf ein, dass es zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommen könnte. Wir wissen ja auch, dass Taiwan, dass das südchinesische Meer da eine sehr große Rolle spielt. Und diese patriotische Bewegung, die wir jetzt zurzeit in China wieder beobachten, das ist nicht nur einfach Liebe fürs Land und Liebe für Xi Jinping und Liebe für die Partei und für die Geschichte, sondern das ist eine Liebe, die wir unter Beweis stellen müssen, damit wir wehrhaft sind und auch bereit sind. Und jetzt kommen wir wieder zur alten Kindfamilie. Das einzige Kind, das es in meiner Familie gibt und in das ich alle, ich will nicht sagen liebe, aber zumindest das gesamte materielle Aufkommen dieser Familie gesteckt habe, damit es mal eine bessere Zukunft hat als die Generation der Eltern und Großeltern. Dieses Kind soll jetzt in einen möglicherweise wie auch immer ausbrechenden Krieg geschickt werden. Das ist für die chinesische Gesellschaft eine der schlimmsten Herausforderungen, die sie in den letzten 75 Jahren erlebt hat. Denn das Abbrechen der Kontinuität der Familie, insofern der einzige Nachkomme wohlmöglich im Krieg fallen könnte, ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann.
Herr Köhn, und wenn wir schon bei geplatzten Träumen sind, war es denn dann auch eine Illusion des Westens zu glauben, China werde, wenn es denn einmal Weltmacht ist, seine Ziele mit friedlichen Mitteln verfolgen?
Ja, das war so eine ohnehin ja etwas falsche Vorstellung von China, dass es so ganz immer auf sich konzentriert gewesen sei. Auch in Mao-Zeit sind Kriege geführt worden, ja. Indien, in der Denkzeit ist Vietnam mal eine Lektion erteilt worden. Also China hat mit kriegerischen Mitteln immer operiert. Und jetzt aber, glaube ich, ist das noch eine größere Sache, die mit der inneren Unruhe meines Erachtens sogar gerade zu tun hat. Also Krieg kann auch ein Mittel sein, innere Unruhe abzulenken und das Land wieder zusammenzuschließen, chauvinistisch würde ich eher sagen, ganz patriotisch. Und man muss sich doch klar machen, dass es geht nicht nur um Taiwan, sondern Taiwan hat wieder Meeresgebiete um sich herum. Das ganze südchinesische Meer ist ja ein großes Territorium. Das sind nicht ein paar Inseln, ja, durch die ein Viertel des Weltverkehrs, des maritimen Weltverkehrs läuft. Das ist ein sehr, sehr großer Anspruch. auf Hegemonie in seiner ganzen näheren Umgebung und Anspruch, Weltmacht Nummer eins zu werden, die China heute erhebt. Und das jetzt im Tandem mit Putins Russland. Ja, also ich habe gerade, bin ich nochmal auf dieses Zitat gestoßen vom letzten Besuch in Moskau von Xi, wo er zu Putin für die Presse vor Mikrofonen sagt, jetzt ändert sich die Lage in der Welt stärker als in den letzten 100 Jahren und wir beide gehen dabei voran.
Frau Weigelin-Schwirzig, aber genau da ist ja gerade die Gretchenfrage auf der Bühne der internationalen Politik für uns Europäer und für uns Deutsche. Schmieden wir jetzt an der Seite der USA ein Bündnis gegen China mit all den Folgen, die so ein Konfrontationskurs haben kann? Wirtschaftliche Entflechtung, Handelskrieg, auch möglicherweise ein heißer Krieg, wenn es dann im Indopazifik kracht? Oder ist es aus europäischer Sicht klüger, bei vielen Streitfragen vielleicht die Faust in der Tasche zu ballen, aber doch eher den Ausgleich zu suchen? Was wäre da Ihre Strategie?
Ich sehe die Problematik mit China ähnlich wie meine Vorredner. Ich denke allerdings, dass jetzt nicht nur China diese Welt verändern will, sondern die USA wollen gerne, dass die Welt so bleibt, wie sie ist. Russland und China sind auch deshalb in einem Boot im Augenblick, weil sie auf der Seite derjenigen sind, die der Meinung sind, dass die Welt verändert werden sollte. Und sie versuchen, Unterstützung zu finden, natürlich vor allen Dingen im globalen Süden. In dieser Situation spielt Europa eine ganz, ganz wichtige Rolle, obwohl es sich immer wieder als unfähig erweist, diese wichtige Rolle, die es spielen müsste, auch wirklich zu erkennen. Es ist nämlich so, dass die USA ihren Plan, die Welt so zu bewahren, wie sie ist, nicht ohne ganz enge transatlantische Beziehungen verwirklichen kann. Und gleichzeitig wissen die chinesischen Strategen, dass wenn sie den Plan der USA vereiteln wollen, dann müssen sie unbedingt Europa für sich gewinnen. Und das heißt eben nicht nur, also dass man so ein bisschen Handel und Wandel treibt, sondern dass man Europa so weit treibt, dass es sich eben nicht mit den Amerikanern gegen China verbündet. Und das ist erstmal die strukturelle Lage. Und man muss sagen, dass also mit dem Krieg in der Ukraine wir in eine Situation gekommen sind, wo diese vorsichtige Annäherung zwischen China und Russland jetzt immer stärkere Formen annimmt. Und wir haben zum ersten Mal in der Geschichte seit 1945 eine Konstellation, wo sich Russland eindeutig dazu bekennt, die Anliegen Chinas gegenüber Taiwan zu unterstützen und wo es Militärmanöver vor kurzem vor der japanischen Küste gegeben hat. Es hat einen 5-stündigen Einsatz der chinesischen und russischen Luftwaffe vor Alaska gegeben. Also hier wird demonstriert, dass also sollte China in Taiwan ein militärisches Vorgehen wählen, was meiner Meinung nach nicht ihre beste Lösung ist in ihrer Meinung, aber auch eine, die man vielleicht nicht verhindern kann, dann haben die Amerikaner es nicht nur mit China, sondern auch mit China und Russland zu tun. Und dementsprechend versuchen die Chinesen durch diese Konstellation, die Amerikaner davon abzuhalten, eventuell zu versuchen, in einen Taiwan-Konflikt einzugreifen. Man sieht dabei also, dass die Situation in Ostasien, die Situation in Europa, alles ist sehr eng verbunden. Was macht Europa in dieser Situation, um Ihre Frage dann endlich auch zu beantworten? Nach meiner Auffassung müssen wir erkennen, dass wir, wie der frühere Außenminister von Singapur mal gesagt hat, entscheiden können darüber, ob es Krieg gibt oder nicht. Wenn wir uns nämlich eindeutig auf die amerikanische Seite stellen, wird Amerika sich eher befähigt finden, zum Beispiel bei einem Konflikt mit China auch militärisch vorzugehen. Sollten wir uns einseitig auf die Seite Chinas stellen, wird China sich befähigt sehen, das Risiko einzugehen einer militärischen Auseinandersetzung mit Amerika. Diese militärische Auseinandersetzung zwischen China und Amerika müssen wir verhindern, weil das würde bedeuten, dass ein Weltkrieg ausbricht, der sehr schnell nukleare Eskalation kennen wird. Und ich glaube, da brauche ich nicht groß zu erklären, was das bedeuten würde.
Das Newalds Schlusswort. Vielen Dank. Von Mao bis Xi, 75 Jahre Volksrepublik China. Das war heute unser Thema im Forum bei SWR Kultur. Mit dabei die Sinologin Susanne Weigelin-Schwirzig, der Historiker Gerd Köhnen und der Journalist Johnny Erling. Ich bin Michael Riesel, sage danke fürs Zuhören und bis bald.